Advent ist es heute. Advent will dich fragen, Herz, bist du bereit? Advent hat uns allen so vieles zu sagen, Advent ist es heute. Herz, hast du's bedacht, wie Jesus verloren in Kälte und Nacht im ärmlichen Stall von Maria geboren? Herz, hast du's bedacht? Er tat es für dich. Um dich zu erfassen, erniedrigt er sich. Drum hat er den Glanz seines Vaters verlassen, er tat es für dich. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am ersten Advent. Ich freue mich über die erste Kerze, über den schönen musikalischen Gruß von euch. Herzlich willkommen hier im Gemeindezentrum und herzlich willkommen zu Hause oder wo auch immer am Bildschirm. Ihr könnt es nicht sehen, aber das Gemeindezentrum ist gefüllt. Sieht dort immer so aus, als ob ich alleine wäre oder nur wenige hier sind. Advent ist es heute. Dieser Liedtext von Eckhart zu Nieden bricht diese Adventszeit, diese Wochen vor Weihnachten schon herunter in mein kleines Leben. Das große Weihnachtsfest und ich als kleiner Mensch. Und so stellen wir uns heute ganz bewusst als Gemeinschaft und auch ganz persönlich vor Gott und beten miteinander. Christus, du kommst hinein in unsere Welt, trotz aller unserer Schwächen. Du weißt, was uns in Atem hält, woran wir fast zerbrechen. Du siehst, wie hilflos wir oft sind, erschöpft und ausgebrannt. So wie ein Vater seinem Kind reichst du uns deine Hand. Du kommst hinein in unsere Welt, wirst sie ganz neu gestalten. Du, der die Macht in Händen hält, stürzt Mächte und Gewalten, schaffst Frieden und Gerechtigkeit, machst harte Herzen weich. In Güte und Barmherzigkeit baust du mit uns dein Reich. Und dafür danken wir dir von Herzen und halten dir diese Herzen heute Morgen hin. Amen. Wir nehmen Platz und singen das bekannte Adventslied.
Thank you.
In diesem Jahr ist es mir das erste Mal aufgefallen, was dieses Lied eigentlich, oder was wir da singen, macht hoch die Tür. Welche Tür oder welches Tor mache ich hoch? Das einzige ist mein Garagentor. Alle anderen Türen öffnen sich so. Die mache ich weit. Aber das Garagentor, das mache ich auf. Und das öffne ich eigentlich, um da rauszufahren. Das passt wiederum nicht ins Bild. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Türen und Tore, die sich öffnen. Ein Himmelstor vielleicht, das sich öffnet. Vergangenen Sonntag haben wir den letzten Sonntag im Kirchenjahr gefeiert. Und das sind Tage und das sind auch Sonntage und Wochen, wo wir immer daran denken, wer auch im vergangenen Kirchenjahr verstorben ist. Die Todesfälle unserer Gemeinde sind öffentlich bekannt gemacht worden, deswegen nenne ich sie auch heute, auch wenn wir das live streamen. Michael Mudisch ist verstorben und ein halbes Jahr später auch sein Sohn Gerhard Michi. Zwei Todesfälle in einer Familie. Unsere Fürbitte gilt besonders Elisabeth und der ganzen Familie. Mitten in der beginnenden Beschränkung ist unsere liebe Schwester Ilse Fromm verstorben. Große Herausforderung, nicht als Gemeinde dabei sein zu können in großer Zahl. Und ebenfalls mit Beschränkungen, als Ernst Münzberg verstarb. Eine Himmelstür, die sich öffnet, vielleicht verbinden wir das damit, aber hier in Psalm 24, wo es heißt, ihr Tore, erhebt eure Häupter, erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann, dass er kommen kann, Gott kommt in unsere Welt. Ich war in der vergangenen Woche in Ingolstadt unterwegs und habe ein paar Fotos gemacht von Türen und Toren. Werden wir jetzt gleich ein paar sehen. Und ihr könnt mal gucken, wie viele ihr davon wohl kennt. Wir machen keinen Quiz, kein Rätsel, es gibt nichts zu gewinnen. Ganz entspannt könnt ihr gucken, aber doch vielleicht auch eure Gedanken freien Lauf lassen. Kleine Luken, große Portale, Tore, die offen stehen und Türen, die sich erst vor kurzem wahrscheinlich für immer geschlossen haben. Wir gucken uns die einfach an, denken vielleicht an uns, denken vielleicht auch, so wie der Schaukasten uns im Moment daran erinnert, an geschlossene Türen oder an Menschen, die vor den Toren Europas um Einlass bitten, weil sie auf der Flucht sind. Macht hoch die Tür. Wer hat 5 erkannt? Ja, das ist schon einige. Gut. Manche sind sogar durch das letzte Tor heute gekommen hier. Wir singen gemeinsam einen Kanon und gucken, wie wir das hinkriegen. Beginnen aber gemeinsam. Seht, die gute Zeit ist da.
Wir feiern heute den ersten Advent und es beginnt die Zeit des Wartens, des Besinnens und auch des Vorbereitens auf die Ankunft von Gottes Sohn. Auf was warten wir da eigentlich, beziehungsweise was erwarten wir von Gottes Sohn, von dem Messias? Was erhofft sich die Welt davon, dass Gott Mensch geworden ist, dass er bei ihnen lebt? Wer und wie ist Gottes Sohn, der gekommen ist und der auch wiederkommen wird? Wir gehen in die Zeit zurück, wo das Volk Israel auch in so einem Wartemodus war und Hoffnung und Sehnsucht hatte nach Gottes Eingreifen in der Welt. Und unser Bibeltext kommt vom Propheten Sacharja. Sacharja war ein Prophet, der nach dem Exil gelebt hat. Das heißt, das Volk hatte die Gefangenschaft in Babylon hinter sich. Sie durften wieder zurück in ihr Land gehen und dort leben sie jetzt. Ein paar sind auch in Jerusalem und sie sind dabei, den Tempel wieder aufzubauen. Der Bau kommt immer wieder ins Stocken, es läuft nicht alles so wie geplant und Sacharjas Aufgabe war es, das Volk zu ermutigen und zu motivieren, baut weiter, macht den Tempel wieder fertig. Und das ist letztendlich auch geschehen. Aber Sacharjas Aufgabe war es nicht nur, das Volk zu ermutigen, dass es den Tempel fertig baut, sondern seine Aufgabe war auch, das ganze Volk zu erneuern. Das Volk lebte zerstreut in der Gefangenschaft, aber auch als sie zurückgekommen sind, sind sie ein bisschen hilflos. Sie haben keine geistlichen Führer mehr, sie wissen nicht so genau, der Tempel ist weg, wo können sie Gott anbeten, wie können sie das machen. Sie sind ein bisschen hilflos und orientierungslos. Und genau in dieser Situation brauchen sie Ermutigung und vor allem eine Perspektive. Wer sind sie überhaupt noch als Volk? Und vor allem, wo ist ihr Gott? Mit dem haben sie doch einen Bund geschlossen. Mit dem haben sie so viel erlebt. Wo ist er jetzt? Und Sacharja lenkt den Blick von dieser harten und schweren Vergangenheit, wo sie viele Schicksalsschläge erleidet haben, lenkt er weg auf einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Gott wird wieder eingreifen und den endgültigen Sieg über die Welt erlangen. Die Angst von dem Volk war ja, dass Gott sie verlassen hat, dass es die Strafe war, dass sie in diese Gefangenschaft mussten. Dass es die Strafe war, dass Gott ihnen alles genommen hat, was er ihnen zuvor geschenkt hatte. Einen König haben sie bekommen, sie haben den Tempel bekommen als Wohnung Gottes und sie haben das verheißene Land bekommen. Und all das wurde ihnen genommen. Was hat das Volk da noch für eine Hoffnung für ihre Zukunft? Aber so langsam bahnt sich eine Wendung an. Das Volk darf schon mal wieder zurück in ihr eigenes Land. Es ist nicht wie immer, da leben auch noch die anderen Leute, die anderen Völker. Aber immerhin, es geht los mit dem Tempel, sie bauen ihn wieder auf. Es gerät immer wieder ins Stocken, läuft nicht so reibungslos, aber auch da machen sie Fortschritte. Fehlt der König und der wird kommen. Wir lesen gemeinsam aus Sacharja 9, die Verse 9 bis 10. Ihr könnt hier mitlesen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das nenne ich doch mal eine wahrlich schöne Perspektive. Das Volk bekommt wieder einen König und zwar nicht irgendjemand, den sie sich selber aussuchen, wo sie denken, ah, der wird seinen Job schon gut machen. Dein König kommt. Es kommt der rechtmäßige Erbe. Gott selbst hat vor vielen Jahren die Königsherrschaft eingeführt für das Volk und die Linie von David, die hat er bestätigt und gesegnet. Und genau aus dieser Linie wird der neue König kommen. Es ist dein König, Volk Israel, aus deinen Reihen kommt er. Und er wird beschrieben mit, er ist gerecht und ein Retter. Gerecht im Sinne von, er ist der rechtmäßige Erbe, ihm steht es zu, König zu sein. Sein Vater im Himmel hat ihn eingesetzt, das heißt, Gott bestimmt nach wie vor den Weg seines Volkes. Und er ist der Retter. Gott hat schon immer in Notzeiten einen Retter für das Volk berufen. Menschen, die dem Volk Anweisung geben, Wegweisung, auch Sicherheit und vor allem, die immer wieder einen Umbruch, eine Veränderung geschafft haben. Und genauso wird auch Jesus kommen. Er kommt, um für das Volk da zu sein, um ihm zu dienen. Der neue König ist anders. Es ist kein gewöhnlicher irdischer Herrscher, demütig auf einem Esel reitend. Demütig kann man auch mit bedürftig übersetzen. Jesus kommt auf die Erde, aber erstmal muss ihm selber geholfen werden. Das fängt schon bei seiner Geburt an, je nachdem, wie sehr man sie ausschmückt. Mal muss ihm mehr geholfen werden, mal weniger. Und es zieht sich durch bis zum Kreuz. Jesus ist auf die Hilfe von Gott angewiesen und auch, dass die Menschen, dass wir ihm Raum geben, ihn annehmen und überhaupt als Sohn Gottes erkennen. Und auch der Esel verdeutlicht dieses Bild. Er ist ein sanftes, ein gemütliches, ein demütiges Tier im Gegensatz zum Pferd, was normalerweise das Reittier der damaligen Könige war. Und noch was ist an dem König anders. In der Verheißung vom Sacharja steht gleich schon drin, wie wird seine Herrschaft sein? Friedlich. Er wird ein Friedenskönig sein. Streitwägen, Waffen, Heer, das alles braucht er nicht. Die können ausgerottet werden. Und was Jesus als der neue König nicht braucht, das braucht auch sein Volk nicht. Er befreit uns von Fremdherrschaft und verkündet Frieden. Nicht nur dem Volk Israel, sondern der ganzen Erde, allen Menschen. Alle dürfen sich freuen über sein Kommen und sein Wirken. Der Sacharja-Text kündigt dem Volk drei Dinge über Jesus als den neuen König an. Erstens, wer ist der König? Es ist der rechtmäßige Erbe. Jesus führt die Erblinie fort und es ist dein König. Er kommt nicht nur zu dir, Volk Israel, sondern auch von dir. Das zweite ist, wie ist der König? Jesus kommt zwar als Retter zu den Menschen, aber erstmal muss ihm selber geholfen werden. Er ist arm und demütig. Er zwingt sich uns nicht auf, sondern wer ihn aufnimmt, ihm Raum schafft und als Sohn Gottes erkennt, der erlebt Hilfe und Rettung. Und das Dritte, was wir rauslesen können, ist, wie wird seine Herrschaft sein? Wie lautet sein Programm? Jesus kommt, um der Friedenskönig zu sein. Sein Reich braucht keine Waffen, braucht keine Gewalt. Und diese drei Fragen können wir uns heute genauso noch stellen, nachdem Jesus schon auf der Erde gelebt hat. Wer ist Jesus? Wie ist Jesus? Und wie erlebe ich seine Herrschaft, sein Wirken? Fangen wir mit der Frage 1 an. Wer ist Jesus? Jesus ist Mensch geworden. Er ist ganz Gott, aber er ist auch ganz Mensch. Und das macht ihn so nahbar. Jesus hat all das auch erlebt und gespürt, wie es uns Menschen geht. Er weiß, was Gefühle sind. Er weiß, was Ängste, was Sorgen sind. Er weiß, was Lügen bewirken, was sie auswirken. Er weiß, wie sich Schmerz anfühlt, aber auch, wie Erfolge sich anfühlen, wie Freude. Für mich ist Jesus ein Gegenüber und ein Vertrauter, weil er nicht überheblich daherkommt und weiß, was ich brauche, sondern weil er liebend und den Menschen zugewandt. Wenn ich mich daheim in meinem Sessel reinsetze und dann da sitze und bete und stille Zeit mache, dann habe ich keine Scheu davor, meine Gedanken und meine Gefühle Jesus zu zeigen, ihm gegenüberzutreten. Im Gegenteil, ich fühle mich oft so, als sitzen wir in einem Boot. Wir sind gemeinsam unterwegs. Jesus als mein Gegenüber und mein Vertrauter. Wie ist Jesus? Jesus tritt dienend und demütig in unserem Leben auf. Er hat so viel Liebe für die Menschen. Er sehnt sich so sehr danach, dass er uns begegnen kann, dass wir uns offen machen, öffnen für Begegnung, sie zulassen. Jesus ist jemand, von dem wir lernen können, von dem ich lernen kann, der mit mir geht und der mich auch einlädt, in Beziehung mit ihm zu leben. Und gleichzeitig fordert er mich aber auch heraus, Schritte zu wagen. Einladung und Herausforderung. Das ist existenziell wichtig für meine Nachfolge, für meine Jüngerschaft, damit ich wachse und damit ich Jesus immer ähnlicher werde. Ich darf Jesu Einladung annehmen, eine enge und eine vertraute Verbindung mit ihm zu haben, zu vertrauen und ihm auch zu glauben. Und gleichzeitig fordert er mich heraus, da nicht stehen zu bleiben bei meinem Bekenntnis, sondern mein Leben, meine Verhaltensweisen, Denkmuster anzuschauen und zu ändern. Dabei lässt er uns nicht alleine, sondern in seiner demütigen, aber klaren Art zeigt er uns, wie es gehen kann. Ich habe für ein Jahr lang bei so einem Jüngerschaftshauskreis mitgemacht, der hat online stattgefunden, und da habe ich ganz viel diese Einladung erlebt. Da habe ich ganz viel über mich selber und auch über meine Gottesbeziehung herausgefunden, viel Zuspruch erlebt und auch viel gelernt, wie kann ich Gott in meinem Leben wahrnehmen, wie entdecke ich sein Wirken. Und dann, als es dem Ende zuging und klar war, jetzt endet dieser Hauskreis auch, kam die Herausforderung, ob ich so einen Jüngerschaftshauskreis neu starte mit einer neuen Gruppe und auch mitleite. Und da war ich mir erst sehr unsicher, weil ich mir dachte, kann ich Leute überhaupt anleiten in Jüngerschaft und erst recht sie auch herausfordern, damit sie auch aus ihrer Komfortzone rauskommen und was lernen. Und dann dachte ich mir, aber es ist auch irgendwie langweilig, wenn ich mich nur selber einladen lasse, meine Seele balsamiere und mich einfach freue, ach, was für ein gutes Team bin eigentlich ich mit Gott, aber das nicht weitergebe. Das, was ich gelernt habe, das, was ich erfahren habe, auch Großartiges über Gott, das möchte ich gern anderen Leuten weitergeben. Und so stecke ich jetzt mitten in der Herausforderung, Teil von so einem neuen Jüngerschaftshauskreis zu sein, andere anzuleiten. Und ich merke, es macht Spaß und ich wachse. Was ist deine Einladung von Jesus? Was darfst du noch mehr an ihm, an seiner Art begreifen, entdecken? Und was ist aber auch deine Herausforderung? Welche Schritte willst du mit Jesus tun? Wir kommen zum letzten Punkt. Wie erleben wir seine Herrschaft? Jesus als der Friedenskönig, das ist für uns als Mennoniten, glaube ich, ein sehr vertrautes Bild. Davon leiten sich einige unserer Werte ab. Wenn wir uns den Stamm von dem hebräischen Wort Shalom anschauen, dann bedeutet es vollkommen unversehrt sein oder auch unversehrt leben. Es drückt ein äußerliches und ein geistliches Gedeihen aus. Und diese Art von Frieden kann der Mensch sich nicht selber schaffen. Es ist ein Geschenk von Gott. Wenn Jesus also gekommen ist, um den Menschen Frieden zu bringen, dann deshalb, weil wir es selber nicht konnten und weil Gott sich gnädig erwiesen hat. Er bringt einen Frieden, der unser ganzes Leben betrifft. Jesus hat Macht, wie es einem König gebührt, aber er nutzt die Macht nicht egoistisch aus, sondern um das Böse zu verdrängen, um uns zu befreien, dass wir Frieden haben dürfen. In unseren Herzen, in unseren Gedanken, und das hat Auswirkungen auf unsere Beziehung zu den Mitmenschen. Vollkommenes Leben, vollkommener Friede, das ist unsere Hoffnung, die wir heute noch haben, die durch Jesus Christus erfüllt wird, wenn er wiederkommt. Es fängt jetzt schon bei uns im Kleinen an, aber vollendet wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Hoffnung, die dürfen wir alle haben. Alle Menschen auf der Welt. Wenn wir jetzt also durch den Advent gehen und mal wieder Jesus als den Mensch gewordenen Sohn Gottes feiern, dann dürfen wir uns freuen, weil es ist ein König, der nahbar ist, der liebevoll unseren Weg mit Einladung, aber auch Herausforderung begleitet und der ganzheitlichen Frieden in unser Herz geben will. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du nahbar bist und mitfühlst, wie es uns Menschen geht. Danke, dass deine Einladung für jeden von uns gilt, dich dir zu nähern und deine Liebe auch anzunehmen, deine Heilung. Und da wollen wir aber auch nicht stehen bleiben, sondern die Herausforderung annehmen, uns anzuschauen und auch Dinge zu verändern, es zu wagen, dir nachzufolgen und immer ähnlicher zu werden. Danke, dass dein Reich hier auf Erden schon begonnen hat, dass es sich ausbreitet, dass dein Licht immer größer wird und wir sind Teil davon. Bei jedem Einzelnen von uns fängt es schon an und wir dürfen Teil von deiner Welt sein. Ich bete um deinen Geist und um deine Kraft, dass wir den Blick immer auf dich richten und dranbleiben, uns nicht unterkriegen lassen, dass unser Blick auf dir ruht, denn du schaffst Frieden und du schaffst Begegnung. Amen.